Wir sind noch mit Esra unterwegs. Ich habe gedacht, wir könnten das jetzt schneller so vom 6. auf den 7. aufs 8. Kapitel relativ zügig gehen. Aber ich bleibe bei einigen Dingen einfach immer hängen. Und das ist sonderbar, wenn man sich wirklich Zeit nimmt, die Worte mal umzudrehen und zu gucken, wie bekomme ich das in meinen Lebensalltag reingebracht. Eigentlich hatte ich mir überlegt, ich nehme jetzt die Gitarre und ich singe jetzt mit euch erstmal, ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank. Er hat mich froh gemacht, weil das ist das Thema für heute, wie sie in den Tempel, der fertiggestellt ist, einziehen wollen. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken und dann stelle ich fest, wenn ich jetzt dieses Lied singen würde, ich will einziehen, habe ich mal schnell Computerprogramm aufgemacht und mal eingegeben, ich will. Mal sehen, ich wollte eigentlich nur den Vers suchen, ich will einziehen in sein Tor, Psalm 118. Da stelle ich fest, 1829 Mal ist in der Luther-Übersetzung von 2017 das Wort ich will niedergeschrieben. Wo Gott sagt, ich will, ich will, ich will, ich will. Und wo Menschen sagen, ich will, ich will, ich will. Das scheint also irgendwie so ein ganz besonderes Ding zu sein, ich will. Und jeder, der mal Kinder großgezogen hat, der weiß, wenn Kinder was wollen, ich will ein Eis im Aldi. Mutter sagt jetzt nicht, wir essen gleich. Ich will ein Eis. Mutter sagt, nee, du musst warten nach dem Essen. Wir haben zu Hause was im Kühlschrank. Ich will ein Eis. Kind wirft sich auf Boden. Mutter guckt sich um, ob andere sehen. Kind schreit, ich will. Allein schon, damit die Mutter nicht auffällt, kriegt das Kind ein Eis. Naja, jedenfalls, wenn die Erziehung, na, lassen wir jetzt, das war nicht mein Thema, aber wie begehrlich bin ich wirklich dahin, Gottes Willen zu tun und Gottes Willen zu erfahren. Aber Esra, Gott spricht, ich will, da haben wir es schon mal wieder, das ist einer von den 1829 Versen, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst aus der Offenbarung 21, Vers 6. Also Esra 6, der Einzug, so habe ich das mal genannt, der Tempeleinzug. Und nochmal ganz kurz einige Fakten. 538 vor Christi Geburt, da findet der geschichtliche Ablauf zu unserem Esra-Buch statt. Die erste Heimkehr unter Serubabel, dem Enkel von Joachim. Joachim, der war 18 Jahre alt, als er König wurde in Juda. Und er hat nur so ein paar Monate an der Macht, hat er aushalten dürfen. Dann wurde er nach Babylon deportiert, um dann 37 Jahre im Gefängnis zu verbringen. Und sein Enkel, Serubabel, der kommt zurück und baut den Tempel wieder auf. Und über Joachim wird gesagt, er tat, was dem Herrn missfiel. Und das haben wir ja manchmal so, gerade wenn du die preußischen Könige mal liest, der eine war fromm, der nächste war ein Despot, dann kam wieder ein Frommer und so weiter. So zieht sich das durch die preußische Geschichte. Man lernt daraus, jede Generation muss eine Bekehrung mitmachen, sonst taugt das Ganze nichts. 23 Jahre später, im Jahr 515 vor Christi, der Tempelbau wird vollendet, da kommen wir gleich noch zu. 458 vor Christi, zweite Heimkehrwelle, die Esra anführte. 445 vor Christi, dritte Heimkehrwelle unter Leitung von Nehemia. Also wir sehen 90 Jahre Geschichte, die hier zusammengefasst werden. Und nochmal zur Erinnerung, was hat das Buch mit mir zu tun? Esra, nochmal, der Herr hilft, damit ich das wirklich verinnerliche. Das zweite hatte ich auch nochmal weitergegeben. Das Wort Juden im Hebräischen kommt von dem Wort Yehudi und stammt von dem Wort Loben und Preisen oder auch Danken ab. Das ist interessant, nicht? Weil die Menschen aus dem Stamm Juda ja die Juden genannt werden. Die, die Gott loben und preisen, das ist für mich eine gute Eselsbrücke geworden. Und im Neuen Testament wird uns ja im Römerbrief gesagt, wenn wir am Herzen beschnitten sind, dann sind wir die Lobpreiser, dann sind wir die dankbaren Leute, dann sind wir Juden im Herrn. So, und nun kommen wir wieder zu unserer Parallele, die wir lernen und herausarbeiten müssen zwischen dem Leben von Esra und was sie uns niedergeschrieben hat und das Leben in der Gemeinde. Und hierzu lese ich uns den heutigen Text aus Esra 6, Vers 13 bis 18. Da traten Tattenai, der Statthalter jenseits des Euphrats, und Chetar Bosnai und ihre Genossen sorgfältig, was der König Darius ihnen befohlen hatten. Und die Ältesten der Juden bauten, und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Idos, und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros, Darius und Artaxerxes, des Königs von Persien. Und sie vollendeten das Haus bis zum dritten Tag des Monats Adar im sechsten Jahr der Herrschaft des Königs Darius. Und die Israeliten, die Priester, die Leviten und die übrigen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden und opferten zur Einweihung des Hauses Gottes 100 Stiere, 200 Widder, 400 Lämmer und Sühnopfer für ganz Israel, 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels, und bestellten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen zum Dienst am Hause Gottes in Jerusalem, wie es im Buch des Moses geschrieben steht. Was hat es uns zu sagen? Den ersten Teil, den ich hier nochmal herausnehmen möchte, ist die Gewissheit, Gott kommt mit seinen Dingen ans Ziel. Egal wie die politischen Veränderungen sind, Gott ist immer in Kontrolle. Vers 13 stand ja da, Tattenai, der Statthalter jenseits des Euphrats, und Chetar Bosnai und ihre Genossen sorgfältig, was der König Darius ihnen befohlen hatte. Verstehen wir, hier sind die Heiden wieder unterwegs, sie sind gehorsam zu dem, was Gott sagt. Wir sind vielleicht an manchen Stellen beunruhigt, wenn wir die politischen Dinge im Fernsehen oder in den Medien hören. Heute die Wahlen in Russland, schon wieder Putin. Genosse Trump. Was Kim so alles macht. Und ob unsere jetzige politische Konstellation so besonders günstig ist und unseren Wohlstand erhält und den Frieden, den wir so lange haben dürfen, so sicher ist man sich auch nicht, es sei denn, du hast die richtige Partei gewählt. Wir können sehr beunruhigt sein über die Dinge dieser Welt. Aber wir sollten eins aus diesem Gottesdienst und aus dieser Geschichte lernen: Gott kommt mit seinem Wort ans Ziel. Was er sagt, hält er gewiss. Und er ist der Boss der Geschichte. Und keiner von uns kann das verhindern, was er sich vorgenommen hat, das geschieht. Deswegen ist das prophetische Wort so wichtig, dass wir von ihm hören, was geschieht. Nicht, was wir meinen, was geschehen sollte. Deswegen möchte ich mit euch weiter üben, das Wort Gottes zu hören, prophetisch zu hören. Ich warte drauf, wann prophetische Worte so kommen, dass jemand laut in Zungen betet und eine Auslegung kommt. Merkt ihr, wie weit wir noch vom Pfingstlertum entfernt sind? Wie weit wir uns entfernt haben? Ich warte drauf, dass hier wirklich einer nach dem anderen sich anstellt und Kai dann sagen muss, Moment, das sind jetzt zu viele, ihr schreibt das auf für nächsten Sonntag. Frage, wer war am Dienstag da? Ja, ich möchte uns ermutigen, hier vorwärts zu gehen, damit wir hören, was Gott tun will. Und ich glaube, dass es wesentlich präziser wird, als das, was wir heute ansatzweise gehört haben. Weil ich lese, ich will Wasser gießen. So ähnlich, jetzt müsste ich schon wieder, ich will dem Durstigen geben. Ja, versteht ihr, Gott will. Das Zweite, was mir darauf eingefallen ist, wie Gott durch die Geschichte geht. ich habe mir das angesehen, habe viel Zeit im Internet gestern verbracht, um diese Geschichten zu lesen. Das sind 7 Könige, bis Nehemia einzieht. Persische Könige. Es ist hochinteressant, die Geschichte zu lesen. Da liest du zum Beispiel, dass Darius der Erste, der Große, von dem wir hier die Rede war, bei Marathon die große Niederlage hatte. Jetzt bist du wieder in der Neuzeit, nicht? Man kann da sehr viel drüber lesen und sehen. Und eigentlich müssten wir parallel die Bibellese von Daniel rausgeben, von Nehemia rausgeben, von Haggaia, von Zachariah und manche Stellen von Jesaja ebenfalls, damit wir das gesamte Bild bekommen über die Größe Gottes, was er gesagt hat. Bei Daniel bis dann Alexander der Große, 331 vor Christi Geburt, die Sache dann mit dem Perserreich beendet. Ich lese daraus, dass jedes Knie sich beugen muss und jede Zunge bekennen muss, dass der Herr ist. Selbst wenn es uns zu lang erscheint. Aber was hat das mit mir zu tun, ist ja wieder die Frage. Ich muss ermutigt werden, unabhängig von den politischen Konstellationen. Ich bete für unsere Regierung, ich bete für unser Volk, ich bete, dass es gut und weise geführt wird. Aber der Herr in der Geschichte, er wird es tun. Ich habe mich gefragt, warum musste Gott eigentlich die Leute aus Babylon wieder zurückführen und hat die dann 23 Jahre mühselig am Tempel arbeiten lassen, bevor die Einweihung kam. 23 Jahre mit all dem ganzen Stress, mit den Widerständen, über die wir gehört haben und so weiter und so weiter. Er hätte doch einfach mal zack machen können, so einen Schnellbau hinsetzen können. Warum musste er die Menschen motivieren? Hätte er nicht vermeiden können, dass der Tempel erstmal zerstört worden wäre? Hätte, Fahrradkette. Dabei ist mir aufgefallen, 23 Jahre, obwohl er das alleine hätte machen können, gebraucht er die Menschen, um den Tempel aufzubauen. Gott will, aber wollten die Menschen auch. Gott will den Tempel in dir aufbauen, der will die Gemeinde aufbauen, aber willst du auch? Bist du bereit, 23 Jahre an dir arbeiten zu lassen, dass der innere Tempel wirklich blüht und wächst oder gibst du nach 2 Jahren auf? Das wäre die Implementierung in mein privates Leben. Manchmal raufe ich mir über Gemeindeentwicklung die Haare und ich sage, hey, das geht alles zu langsam. Das müsste alles schneller gehen, das müsste mehr Dynamik reinkommen. Und Herr Jesus, wie soll das mit der Gemeinde in Berlin und in Deutschland eigentlich gehen? Aber wenn Gemeinde aufsteht, die lebendigen Bausteine und sagen, ich will, dann wird vielleicht 23 Jahre gebaut, aber danach ist die Einweihung des Tempels. Gott hätte alles alleine irgendwie, ein paar Engel, so 2, 3 Baumeister aus der himmlischen Baumannschaft, die hätten das schneller hingekriegt. Ja, versteht ihr? So denken wir doch manchmal. Und wir sind sehr unzufrieden über unser Leben, dass es nicht schnell und nicht gut genug geht. Aber hier lesen wir, nach 23 Jahren kommt die Tempeleinweihung. Und die Frage ist natürlich, warum wollte Gott überhaupt so einen Tempel haben? Manche meinen ja, man müsste den Felsendom jetzt schnell abreißen in Jerusalem und da müsste wieder der neue Tempel stehen. Dann erst wird das alles wunderbar. Ja klar, das ist irgendwo in der Weltgeschichte und in der Prophetie schon festgelegt. Aber die Frage ist nach dem Warum. Und hier habe ich einen Bibelvers gefunden. Ach, hier habe ich nochmal die Geschichtsdaten, die lasse ich euch mal, das war jetzt so meine spezielle Beschäftigung. In 2. Mose 25, Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Viele lesen ja, dass ich darin wohne, das steht aber nicht. Ein Heiligtum, dass er unter ihnen wohne. Und jetzt guckst du mal wieder die Eselsbrücke, wenn du ein Tempel des Heiligen Geistes sein solltest, dann will Gott unter dir und unter der Gemeinde sich ausbreiten und wohnen. Dafür baut er den Tempel und dafür ermutigt er uns, dass wir Schritte nach vorne gehen können. Das ist doch das Geniale, was ich aus dieser Geschichte lese. Deswegen ist Tempelbau, auch der innere Tempelbau, so wichtig. Aber dann geht es ja weiter. Dann wird der Tempel eingeweiht. Eigentlich könnte man sagen, Ende der Geschichte. Aber ich habe festgestellt, Ende der Geschichte ist, wenn die Feierlichkeit richtig vonstatten geht. Aber wenn das Gebäude fertig ist, dann müssen die Gegenstände eingeräumt werden. Du hast dich bekehrt, bist ein Christ geworden. So, und das Erste, was du machst, du fegst die Baustelle sauber. Das Zweite, du musst die Möbel reintragen. Und da hatte ich ja das letzte Mal schon drüber gesprochen. Sie haben ja aus Babylon ganz viele Gegenstände wieder mit hineingebracht, wieder zurückgebracht. Und der Tempel ist dann irgendwie so ganz anders aufgebaut worden, wie er vorher war. Es gab zwar wieder die drei verschiedenen Räumlichkeiten, der Vorhof, dann der mittlere Teil und dann das Allerheiligste. Und das Allerheiligste war durch den Vorhang getrennt, den wir auch im Neuen Testament lesen, der in der Todesnacht vom Herrn Jesus zerriss von oben nach unten. Und dann konnte man in dieses Allerheiligste hineingucken und das war leer. Im zweiten Tempel gab es die Lade nicht mehr. Da gab es die Cherubim nicht mehr, die ist spurlos verschwunden. Manche meinen ja, die ist in Äthiopien aufbewahrt oder wie auch immer, aber sie war nicht mehr. Der Tempel war leer, das Allerheiligste. Und viele Gegenstände, die da waren, die sind von Nebukadnezar zerschlagen worden und umgeschmolzen worden. Die beiden Säulen, die vor dem Tempel standen, die sind spurlos verschwunden. Das war ein hoher Metallwert. Die 10 Leuchter, die Salomo im Vorhof aufgebaut hat, in der Vorhalle, sie sind nicht mehr aufgetaucht. Aber was wieder reinkam, was bis 70 nach Christi Geburt, als der Herodes-Tempel, den er aufgebaut hat, zerstört wurde, das war die Menorah, die reingebracht worden ist. Und hier vorne haben wir noch so ein Symbol stehen, das wollte ich eigentlich nach vorne ziehen. Aber das ist so schwer. Kerzen, bleibt jetzt stehen. So. Die war ganz wichtig. Und die ist auch für uns in unserem Tempelbereich sehr wichtig. Ja, schwankt noch ein bisschen, nicht? Die damals, die am Sinai von Gott angeordnet und geplant wurde, diese Menorah war schwer aus getriebenem Gold. Die hätte ich nicht so einfach verschieben können. Sie stand vorm Allerheiligsten. Sie ist ein ganz wichtiges Symbol geworden in der damaligen Zeit. Die Reinigungsgeräte kamen vielleicht mit, aber die Menorah, vielleicht wurde sie neu aus getriebenem Gold wiederhergestellt. Und für die Juden der damaligen Zeit war sie ein Symbol für die Anwesenheit Gottes. Wenn das Licht anging, dann war die Gegenwart Gottes da, ein Symbol dafür. Sie erinnerten sich an die Wüstenwanderung und an die Führung, die Gott mit der Feuersäule ihnen gegeben hatte. Und sie musste mit einem ganz speziellen heiligen Öl gespeist werden. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt, wenn ich auf diese Menorah gucke. Und ich habe mir gedacht, was für ein Bild für uns. Es steht ja geschrieben in Matthäus 5, Vers 14 und 15, ihr seid das Licht der Welt. Ich sag's mal so mit meiner Eselsbrücke, ihr seid die Menorah der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hier ist interessant, dass hier Jesus nicht sagt, ihr werdet das Licht der Welt sein. Sondern er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Jetzt könnt ihr ruhig mal ein bisschen eingebildet sein und sagen, wenn mich jemand fragt, ich bin das Licht der Welt. Wenn das sich hier verinnerlicht und aus dir rausleuchtet, dann wirst du vielleicht ein bisschen komisch für den einen oder anderen sein, aber die Güte Gottes wird durch dich sichtbar werden. Als ich noch als Ingenieur unterwegs war, hatte unsere Firma von Zeit zu Zeit die Schwierigkeit, ob wir das nächste Jahr erleben oder ob wir pleite gehen. So Leben am Abgrund war das so ab und zu mal. Und dann werden die Abteilungsleiter zusammengerufen und jeder muss so sagen, was er so im Jahr für Zahlen erwirtschaften kann. Du sitzt da zusammen und ich kann mich an eine Sitzung erinnern, wo das über mich kam. Das war wieder, schaffen wir das Jahr, ja oder nein? Da habe ich einfach rausgehauen, solange ich in der Firma bin, geht die nicht pleite. Die haben mich alle angeguckt. Ich war erschrocken über mein Wort. Aber ich wusste in meinem Herzen, Gott wird mit mir sein und er wird helfen. Ich habe oft darüber nachgedacht, was könnte das sein in den dunkelsten Vierteln dieser Stadt, wenn da überall in den Häusern auf einmal Christen nicht wegziehen würden, sondern sie würden hinziehen und das Licht Gottes würde den ganzen Teil umkrempeln. Was könnte passieren? Ich habe das, glaube ich, erzählt von Bill Wilson, der in eines der schlimmsten Viertel von New York gegangen ist, als mal in den 70er Jahren, glaube ich, für eine Zeit lang der Strom ausgefallen ist, sind sämtliche Geschäfte geplündert worden in diesem Viertel und alles kurz und klein geschlagen worden und Gott sagt, du gehst hin, mietest ein Kino und fängst mit Kinderdiensten an. Heute ist dieses Viertel eines der begehrtesten Viertel in New York. Die ganze Räuberbude ist umgekippt, weil wir sind das Licht der Welt. Und dann stelle ich fest, ja sicher, ich bin das Licht der Welt, aber ich bin manchmal so eine richtige Funzel. Der ist elektrisch, deswegen kann ich das anfassen, versteht ihr? Ja, mag geht sie aus und mag geht sie an, das hängt von den Rahmenbedingungen. Hier im Gottesdienst, klar, da lasse ich das richtig raushängen, Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Hier im Gottesdienst übe ich bescheiden prophetische Rede. Licht an. Leichter lässt sich das noch dienstags abends machen. So, weißt du, das ist noch überschaubarer und man kann auch schneller im Dunkeln wieder verschwinden. Licht an, Licht aus. Aber das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan sagt, du bist das Licht der Welt. Das heißt, Licht bitte an. So, und jetzt stelle ich fest, hier komme ich an meine Grenzen. Mein ganzer komischer Charakter, der macht immer Licht aus, wenn es kritisch wird und wenn es alles schön romantisch ist, Licht an. Und da ist dieses Geheimnis bei der Menora, das musste bestimmtes heiliges Öl musste gefüllt werden, damit die Menora brannte. Man dürfte nicht einfach mal zur Shell-Tankstelle gehen und sagen, rück mal ein bisschen was drüber. Feuerzeug, Benzin tut es auch und ein bisschen Petroleum. Wir könnten noch ein klein wenig Geruchsstoffe nehmen vom Flohmarkt, nicht? Das ist wunderbar. Aber nein, es musste hochgereinigtes Olivenöl, das dem Herrn geweiht war, eingesetzt werden. Und die haben natürlich, hat jeder Fromme von uns sofort das Beispiel für das Neue Testament. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, damit unser Licht leuchten kann. Und wenn ich aufhöre zu sagen, komm Heiliger Geist, komm in mein Leben und breche es um, dass ich wirklich dem Auftrag gemäß, dem prophetischen Wort gemäß, du bist das Licht der Welt leben kann, dann brauche ich das. Tempeleinweihung, ohne dass die Menora wirklich leuchtet und die Gegenwart Gottes repräsentiert, bringt gar nichts. Aber was könnte passieren, wenn du dich wieder neu ausstreckst nach dem Heiligen Geist? Du sagst, ich habe die Geistestaufe irgendwann mal gekriegt, das reicht nicht irgendwann, du brauchst die Füllung täglich. Ach Quatsch, ich brauche die täglich. Wenn du dich nicht immer danach ausstreckst und sagst, Herr Jesus, nicht mehr für mich, sondern für die anderen, wie willst du wirklich Licht sein? Und du brauchst dieses gereinigte Öl. Nicht irgendwie Fernsehpredigt A oder B, die kann ganz gut sein, aber wenn du nur davon lebst, was könnte passieren, wenn dein Licht leuchtet und du hier herausgehst nachher und bist ermutigt, doch um prophetische Worte Gott zu fragen und du triffst dann jemand, der mit dir im Bus fährt. Du setzt dich neben ihn und dann auf einmal merkst du, okay, die Person sollte jetzt eigentlich mal wissen, wer der Herr ist. Ja? Das kannst du natürlich mit Liebe rüberreichen. Aber verstehst du, du kannst dir auf einmal sagen, wissen Sie, Gottes Güte ist da. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Stattdessen sage ich, naja, kommt komisch, wenn ich das jetzt sage. Der Geist Gottes sagt, Licht an, sag was. Kennt ihr diese Situation? Diesen Zwiespalt? Du wirst nie wissen, ob du das wirklich von Gott gehört hast, wenn du es nicht ausprobierst. Ich bin überzeugt, einer der wichtigen Gegenstände, die zurückgebracht wurden, die vor dem Allerheiligsten, das durch den Vorhang abgetrennt war und leer war, das Symbol für die Gegenwart Gottes stand. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in mir schweige und sich innig vor ihm beuge. Ich habe festgestellt, je älter ich werde, umso mehr scheint es abzusterben, dass ich wirklich Sehnsucht nach einer größeren Fülle des Heiligen Geistes habe. Bin ich noch wirklich nervös, wenn ich in den Gottesdienst komme und sage, Herr Jesus, gib mir ein Wort? Oder komme ich einfach und sage, ja, wenn du willst, kannst du mir eins geben? Will ich wirklich noch Licht der Welt sein? Wenn du es hier nicht übst, glaube ich nicht, dass du beim Busfahrer ausprobierst. Ich glaube das nicht. Ich wünsche mir von Gott nochmal die Sehnsucht, dass wenn der Tempel gestaltet ist, dass die Menora, das Licht Gottes mit dem reinen Öl wieder in meinem Leben sichtbar wird. Und es geht sogar noch weiter in die Gemeinde hinein. Die Menora ist ja verschwunden. 70 nach Christi Geburt wurde sie durch die Römer bei der Zerstörung des Tempels rausgetragen und dann vernichtet. Man hat sie nirgendwo mehr gefunden. Seit dieser Zeit ist sie nicht mehr ein rituelles Symbol. Auf den Münzen in Israel oder als Wappen in Israel ist sie ja inzwischen dokumentiert. Aber für die Gemeinde, da ist die Menora übergegangen. In Offenbarung 1, Vers 20 lese ich: Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ja. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Wir sollten leuchten. Offenbarung 2, Vers 5. Denk nur daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, tue Buße und tu die Werke, die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust, nicht umkehrst. Das geht uns als Gemeinde an. Tempeleinweihung, ohne dass dieses Licht Gottes präsent ist, kannst du knicken. Ich will einziehen mit Freuden. Und die Israeliten und die Priester und die Leviten und die übrigen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses mit Freuden. Wow, das ist ein Ding. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und ich glaube, vielleicht müssen wir gerade dann, wenn du unter Einsamkeit leidest, wenn du hin und wieder durch eine Melancholiestimmung erreicht wirst, vielleicht müssen wir viel mehr uns öffnen, dass Gott zu uns kommen kann, dass die Freude sich wieder Bahn bricht.
Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Ich will einziehen mit Freuden in seine Gegenwart. Wenn wir als viele Lichter zusammenkommen, dass es hell wird in diesem Raum. Aber es gibt noch was. Die Freude könnt ihr nachlesen. Wie die sich geäußert hatte durch lautes Schreien, lautes Jubeln oder lalalalalala. Kennt ihr ja so, ja? Versteht ihr? Das können wir alles nachvollziehen. Aber was mir aufgefallen ist, und hier müssten wir nochmal ein Stückchen hinkommen. Das Sühnopfer. Mitten in der Freude fangen sie an zu opfern. Und das waren jede Menge Stiere. 100 Stiere bei der Einweihungsfeier. 200 Widder und 400 Lämmer. Da habe ich gedacht, Mann, was ist da Blut geflossen? Fehlt mir die richtige Interpretation. Aber was mir dann sichtbar wurde, das habe ich hier unterstrichen. Um zum Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Nun, wenn man ein klein wenig nachliest in den Königen und Chroniken, dann stellt man fest, Juda und die restlichen Stämme, die hatten eine Menge Stress miteinander. Die mochten sich gar nicht so. Am Anfang war alles große Einheit, aber dann bauten die eigene Sachen, die bauten eine Sache, die ersten wurden weggeführt und eine ganze Zeit lang später dann auch die Juden. Und jetzt machen die was ganz Komisches bei der Einweihung des Tempels. Dann fangen die an, Sühnopfer zu bringen für, naja, ich sag mal in unserer Sprache, für die Bayern. Wir in Berlin, wir waren einigermaßen gut unterwegs, wir haben den Tempel gebaut, wir haben in eigener Kraft das hergestellt, wir weihen ihn ein und dann kommen wir auf die Idee und fangen an, Sühnopfer zu bringen für die Leute, die uns verletzt haben, die gegen uns gestanden haben. Ich habe gedacht, wie ich das gelesen habe, da muss ich mit euch drüber nachdenken. Ich würde immer sagen, Herr Jesus im Streit, wenn er gewesen ist, auch wenn er lange zurück ist, Rote Cora gefällt mir sehr gut. Meine Feinde Boden auf, zack, sie sind weg und Ruhe kehrt ein in die Eibe am Wegesrand. Ja, versteht ihr? Das kann ich mir gut vorstellen. Darin kann ich leben. Und sage, Herr Jesus, nimm meinen Feind bitte von mir. Oder mach mich so herrlich, dass mein Feind den Schwanz einzieht und abhaut und jeder sieht, ich hatte recht. Das wäre meine Interpretation. Und dann kommen die mitten in der Freudentaumel, mitten in der Ehrerbietung zu Gott auf die Idee, für jeden dieser Stämme auch noch ein Opfertier, ein Sühnopfer zu bringen. Nun, Sühnopfer ist im eigentlichen Sinne kein juristischer Begriff, sondern soll die Versöhnung zum Nächsten und zu Gott wieder ausdrücken. Im Neuen Testament ist Jesus für uns das Sühnopfer. Er ist gekommen, dass wir wieder Frieden haben zu Gott und dass Frieden und Vergebung untereinander möglich ist. Natürlich hat das in der Folge dann auch einen juristischen Schritt, der sich nach sich zog bei Jesus. Aber das Sühnopfer ist erstmal, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Und da habe ich mir gedacht, was hat es mit uns zu tun? Nehmen wir mal so an. Die neue apostolische Gemeinde, die ein Stückchen weiter hier vorne steht, die mit dem Geruch, eine Sekte zu sein, öffnen sich momentan sehr stark für Wiedergeburt, kommen von ihrer strammen Lehre ein ganzes Stück zurück. Das sind sehr interessante Dinge. Wir können lange darüber nachdenken. Was wäre, wenn wir Opfer bringen würden, damit sie gesegnet würden? Als Gemeinde. Also ich habe jetzt überlegt, ob ich katholisch und Pfingstler nehme. ob ich die Berliner Erklärung mal ins Spiel bringe in der Diskussion. Was haben wir uns als Pfingstler über die Evangelikalen aufgeregt und die Evangelikalen, die sogar die Berliner Erklärung, die einige wissen, was das ist, gegeben haben, dass sie sahen, das ist ein Geist von unten, der die Pfingstler bewegt? Wenn wir so innerlich leuchten, so viel Licht der Welt sind, dass wir sagen, Vergangenheit spielt gar keine Rolle mehr. Wir bringen jetzt ein Opfer und wir werden den Gnadenverband mit einer größeren Spende segnen, weil der die Berliner Erklärung mit unterschrieben hat. Damit die Beziehung wiederkommt. Wir zerreißen uns den Mund über das, was uns trennt. Wir sollten uns den Mund darüber zerreißen, was uns eint. Das Volk Israel und Juda, sie waren berufen von Gott. Das war die große Gemeinsamkeit. Sie sollten gemeinsam Gott verherrlichen. Sie sind gesetzt, damit sie Gott anbeten, dass die Menschheit in der Umgebung sieht, so gut ist Gott. Und was macht unsere Christenheit? Wir sortieren zwischen evangelisch, katholisch, orthodox. Und je weiter wir sie in der Liturgie nicht verstehen, umso schlimmer zerreißen wir uns gegebenenfalls den Mund. Wenn jeder von uns sich mal hinsetzen würde als Sühnopfer, so als Beispiel, nimmt mal 2 Stunden Zeit und würde sich 10 Dinge aufschreiben, die allen christlichen Konfessionen gemeinsam haben. Das erste fiel mir sofort ein, die Bibel. Altes und Neues Testament. Lesen, glaube ich, auch die Orthodoxen. Lesen, glaube ich, auch lassen wir jetzt mal die Zuordnung. Das Zweite, wenn Sie wirklich unterwegs sind, sage ich mal, und in der Schrift lesen, Sie lesen, der einzige Weg geht nur über Jesus, Apostolikum. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und Erden. Das haben Sie alle unterschrieben. Und du kommst ganz schnell auf 10 Punkte, die absolut wichtig sind, lebenswichtig sind, die uns einen. Warum zerreiße ich dann mir den Mund, weil jemand meint, Maria wäre noch wichtig. Maria ist mir auch wichtig, weil die sagt nämlich, was er euch sagt, das tut. Bibelvers. Also wenn du wissen willst, wie wichtig Maria ist, dann fang mal an, drüber nachzudenken, werd ein bisschen katholisch. Diese Frau ist von Gott rausgesucht worden und sollte uns wirklich als Vorbild dienen. Ob ich sie anbete, ist eine ganz andere Kiste. Ja, versteht ihr? Aber warum zerreiße ich meinen Mund darüber und gucke nicht erstmal, was uns einigt? Warum nehme ich mir nicht Zeit und bringe damit auch ein Sühnopfer über meinen Schatten zu springen? Wann springe ich liturgisch über meinen Schatten? Ich weiß nicht, ob du mal zu einem liturgischen Abendgebet unterwegs war. Bei jedem Allianz-Gebetstreffen in diesem Jahr wird hier wenige Meter von uns entfernt so ein Komplett gelesen. Ein Buch, schließe es auf. Und dann sage ich mir, okay, Paul, du bist ganz anders. Okay, wann kommt er zum Ende? Okay, ich verstehe ja nicht. Und dann siehst du den Pfarrer Jacobi da, der in dieser ganzen Sache aufgeht, der schmilzt da richtig dahin und sagt, okay, irgendwie bin ich doch anders. Aber ist das schlecht, was er macht? Oder bin ich derjenige, der ganz schnell eintütet? Ich glaube, wir müssen uns manchmal aufmachen und Opfer bringen, um die Vielfalt im Reich Gottes zu entdecken. Keiner spinnt ja so viel wie ich. Der ein oder andere wird mehr spinnen hier im Raum wie ich, aber versteht ihr? Jeder ist anders. Lernen wir doch kennen, wie wir sind. Und das kommt jetzt nicht nur gemeindmäßig, das geht. Wir brauchen Sühnopfer untereinander. Wie oft setzen wir uns auseinander, weil der eine oder andere eine andere Wortwahl hat, einen anderen Habitus oder wie auch immer. Setzen wir uns noch zusammen? Mich hat es sehr bewegt, dass die Juden im Tempel bei der Einweihung ihre Familie nicht vergessen haben. Sie wollten, dass die Beziehung vor Gott vor den Menschen wiederhergestellt wird. Wir können über Erweckung in Deutschland lange debattieren. Aber ich glaube, ein Schlüssel wird sein, dass diese Erweckung nicht mehr durch eine Konfession getragen wird, sondern sie wird querbeet gehen. Wenn ich jetzt sehe, was in der katholischen Umgebung in Augsburg alles passiert, in der Gebetshausbewegung, da denke ich mir, huch, ach, das sind sicher Pfingstler. Wenn ich sehe, was weltweit geschieht, und das hat nichts mehr mit Konfession zu tun, wenn ich jetzt höre, wie viele Gemeinden im Gnadenhaus beim Prophetenseminar gewesen sind, dann weiß ich, hier sind Keimzustände, dass Sühnopfer gebracht werden, nicht in juristischer Art und Weise, wer hat Recht und wer war, ja, sondern dass Versöhnung untereinander und eine Beziehung zu Gott wieder aufgebaut wird. Und an diesen Punkt müssen wir als Gemeinde kommen, deswegen der Gebetsraum oben. Nicht entdecken, was uns trennt, sondern was uns verbindet, wäre an erster Stelle wichtig. Und das haben sie getan. Das Fass aufmachen für stellvertretende Sühne möchte ich eigentlich nur bedingt, weil das wäre ein ganzes Kapitel, da brauchen wir viel mehr Zeit. Aber auch das bewegt mich. Kann ich vor Gott mich beugen und sagen, Herr Jesus, vergib meinem Vater und meiner Mutter, was sie Schlimmes getan haben, schenk mir Versöhnung. Dass du nicht anfängst aufzurechnen, was für Schädigung das in deinem Leben hinterlassen hat. Wie viel Verwandtschaft könnte wieder zusammenkommen, wenn ich vielleicht stellvertretend meine Knie beugen würde für die Verwandtschaft, für die Chaoten. Mischpoke wollte ich gerade sagen. Ja. Versteht ihr? Was könnte passieren, wenn ich stellvertretend meine Knie beugen, obwohl die sich noch gar nicht bekehrt haben? Nicht nur in der Fürbitte her, lasse ich sie schnell bekehren, sondern dass ich sage, rechne ihnen das nicht zu, was Schlimmes gewesen ist. Lass uns auch darüber weiter nachdenken. Das Sühnopfer, das war ganz wichtig. Und danach kamen die Priester in ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen zum Dienst am Hause Gottes in Jerusalem, wie es im Buch des Mose geschrieben steht. Ich denke, dann wird Gemeinde wieder blühen. Dann werden wir nicht fragen müssen, wer möchte an der Technik mitarbeiten? Wer möchte diakonische Dienste tun im Hintergrund? Wer möchte im Lobpreis mit dabei sein? Wer möchte mehr priesterlichen Dienst tun? Das heißt, viel Zeit im Gebetsraum verbringen, die Knie beugen und sagen, Herr Jesus, erbarm dich über die Gemeinde, über die Begegnungskirche. Ich glaube, wir bräuchten nicht, um Mitarbeiter zu poolen, die im Kindergottesdienst ihren Dienst tun, weil der Kinder zu viele und der Mitarbeiter zu wenig sind. Ich glaube, wenn wir anfangen, diese ersten Schritte wieder zu gehen, dass das Licht wieder leuchtet, dass wir sagen, okay, wir glauben, dass wir der lebendige Tempel, damit Gottes Güte sichtbar wird, dass wir ihn aufbauen dürfen und einweihen dürfen. Wenn das Licht wieder brennt, wenn wir anfangen, die Tempeleinweihung so zu begehen, dass wir wieder Sühnopfer bringen, aufhören über das komische Reden rechts und links, über andere und wie auch immer, dann wird Gott was aufwachsen lassen. Es werden genug Leute da sein, damit der Dienst zur Verherrlichung seines Namens getan werden kann. Und hierzu bitte ich Gott, dass er uns Gnade gibt. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank. 1829 Mal, ich will. Gott sagt, er will. Die Frage, willst du auch? Wenn ja, würde ich uns ermutigen. Bitte, schiebt einander an. dass der Raum oben vielleicht in der nächsten Zeit 24 Stunden rund um die Uhr immer wieder gefüllt wird. Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt. Wir müssen uns noch viel mehr anstupsen und sagen, na, weißt du schon, da oben sagen, nee, habe ich immer verpeilt. Komm, fang an. Ich habe nur eine halbe Stunde ausgehalten, aber die halbe Stunde ging schon. Ich mache einen nächsten Versuch. Wenn wir nicht in dieses Fahrwasser hereinkommen, um vor Gott zu liegen und zu hören, es wird nichts sich verändern. 23 Jahre haben sie am Tempel gebaut. Nach 23 Jahren räumen sie ein, die Dinge, die übrig geblieben sind, die Dinge, die neu geschaffen worden sind. Sie waren bereit, wie der Licht der Welt zu sein. Und dann fangen sie an, diesem Gott zu opfern, ihn anzubeten, ihn zu preisen, wie es ihrer Berufung entsprach. Und sie waren bereit, Sühnopfer zu bringen. Esra 6. Hier bin ich stecken geblieben beim Lesen. Lass uns beten.